Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Hier bist du genau richtig, wenn du dir mehr Harmonie für dein Familienleben wünschst, dein Kind besser verstehen möchtest und milder mit dir umgehen möchtest. Ich bin Katharina, ich bin Gründerin von Sichtwechsel, Pädagogin, systemische Beraterin und Mama von drei wilden Jungs. Und ich habe heute wieder eine richtig tolle Frau als Gast bei mir im Podcast. Vielleicht kennst du sie schon. Wenn du bei mir in meiner Welt unterwegs bist, dann kennst du Caroline Habekost auf jeden Fall. Caroline Habekost hat die Kopffrei-Methode ins Leben gerufen. Eine Methode, mit der ich selber arbeite. Und Caroline schätze ich nicht nur als Kollegin total, sondern wir haben uns auch schon persönlich kennengelernt und sie ist einfach ein richtig, richtig toller Mensch und ein echt sehr strukturierter Mensch. Und du wirst es auch in der Podcast-Folge hören, wie sie oder von wo sie kommt, aus welcher Situation sie kommt und wie sich das Ganze durch die Kopffrei-Methode entwickeln und verändern konnte. Wenn du das Gefühl hast, dass dir zu Hause alles über den Kopf wächst, diese ganzen To-Dos, diese ganzen Listen, alle Sachen, die du machen musst, dann hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Dann wirst du richtig viel für dich mitnehmen können. Ich kann das Konzept von Caroline jedem nur ans Herz legen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Magst du vielleicht anfangen, mal für die Leute, die dich nicht kennen, einmal zu erzählen, wer du bist, was du machst und was dich so antreibt?
Ja, moin, ich bin Caroline. Ich führe Finde dein Mama-Konzept und ich helfe berufstätigen Müttern, den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern und das vor allem mit smartem Zeitmanagement und ja praktischer Struktur, also sehr praxisnah. Und das Ganze mache ich, weil ich selber so erlebt habe, als ich 2012 mein erstes Kind bekommen habe. Inzwischen haben mein Mann und ich drei Kinder, dass Vereinbarkeit doch gar nicht so einfach ist, wie ich dachte. Und dass diese Welt doch gar nicht so gleichberechtigt und fair ist, wie ich dachte. Und ich dann irgendwie gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein. Ich bin jetzt 13 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe 5 Jahre studiert. Ich hatte 2 Jahre Berufserfahrung. Jetzt werde ich Mutter und jetzt stehe ich beruflich auf dem Abstellgleis. Und dazu kam auch, dass ich irgendwie gar nicht so erfüllt war in der reinen Mutterrolle. Und das war einmal relativ schwierig, mir das einzugestehen, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich bin eine schlechte Mutter und ich liebe mein Kind nicht. Inzwischen weiß ich, das hat nichts damit zu tun, sondern ich bin eine gute Mutter und ich liebe mein Kind, auch wenn ich nicht Lust habe, 24/7 allein die Kinderbetreuung durchzuführen. Und mir das dann einzugestehen und dann so loszugehen, so nach dem Motto, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen, das hat mich angetrieben und treibt mich bis heute an, weil ich sehe dahinter auch so das Empowerment der Frau, so dieses, wir können wirklich jetzt die nächsten Schritte Richtung Gleichberechtigung gehen, unsere Generation hat so viele Möglichkeiten und gleichzeitig bin ich halt nicht so ein Fan davon, irgendwie politisch jetzt 20 Jahre lang was anzuschieben, damit dann irgendwann mal ein kleiner Schritt vorwärts gegangen wird. Deswegen setze ich bei mir und bei den Müttern an und gebe ganz alltagstaugliche Tipps raus. Genau, meine Kinder sind heute 13, 11 und 5. Mein Mann und ich, also sind unsere Kinder sozusagen. Und wir leben zusammen auf einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
Und ihr habt jetzt auch so ein bisschen Care und Erwerbsarbeit aufgeteilt, ne? Ihr seid nicht mehr in einer 0% Erwerbsarbeit, der andere 100, der andere und der 100% Erwerbsarbeit hat, macht halt gar keine Care-Arbeit. So wie man ja leider, du hast ja auch gesagt, da rutscht man rein, ne? Man denkt vorher so, nö, ich bin ja total fortschrittlich und so und unsere Partnerschaft ist ja auch auf Augenhöhe und dann, wir bekommen Kinder und das wird und dann rutscht man da rein. Das hatten wir auch total.
Ja, wir haben halt vorher gedacht, ja, wir leben eine moderne Partnerschaft. Also wir hatten schon auch in der Partnerschaft uns zum Beispiel Haushalt total fair aufgeteilt. Ich habe ja inzwischen gelernt, dass das schon bei vielen nicht der Fall ist. Also dass sie schon, als sie sozusagen zu zweit waren, sie vor allem gekocht hat und die Wohnung geputzt hat. Also das war bei uns nicht so. Und dann sind wir, also ist das Kind gekommen und dann hatten wir schon die Idee von, okay, er erwerbsarbeitet weiter, nimmt aber 2 Monate Elternzeit und ich mache Kind und dann ja, teilen wir uns den Rest auf, wenn er dann zurück ist sozusagen. Und ich hatte auch ganz fest so solche Glaubenssätze im Kopf, so von wegen, eine gute Mutter, die ist die ersten 3 Jahre auf jeden Fall zu Hause und Fremdbestimmung ist schlecht und so. Also ich hatte da so ganz viele damals noch unbewusste Glaubenssätze, die dann halt nach und nach hochgekommen sind. Und dadurch hat sich halt ergeben, dass ich die meiste Elternzeit genommen habe und auch den höchsten Elterngeldbezug. Und damit sind wir sozusagen aus Versehen in diese Ungleichberechtigung gekommen, weil wenn der Mann dann 40 Stunden Erwerbsarbeitet und 30 Minuten Fahrzeit hat, dann sieht er halt sein Kind abends und nachts und am Wochenende. Und dann ist es halt gerade beim Säugling relativ schwierig, eine gleich intensive Bindung aufzubauen, wie mit dem Elternteil, der die ganze Zeit da ist und dann auch noch die stillende Person ist. Dann wird es echt schwierig, oder so haben wir es zumindest empfunden. Und wir sind total in dieses ja, alte Modell gerutscht. Ich hatte wirklich das Gefühl, wir sind in den 50ern, obwohl wir es beide nicht wollten. Und es folgte ein langer Weg mit Höhen und Tiefen. Das ist ja jetzt schon 13 Jahre her. Und es ist seit ungefähr 2019, 2020 ungefähr so, dass wir uns fair aufteilen und seit 2021 tatsächlich 50-50. Also ich sage immer, du kannst es auch fair aufteilen mit zum Beispiel 70-30 oder 60-40. Du musst nicht alles gleich viel verteilen, aber wir haben uns jetzt seit ein paar Jahren dazu entschieden. Das heißt, er hat 2 Nachmittage die Woche die Kinder. Ich habe sie 2 Nachmittage die Woche. Ein Nachmittag deckt die Oma ab. Und wir teilen uns im Haushalt genauso gleich auf, beziehungsweise haben eine Putzkraft und das, was übrig bleibt, teilen wir uns auf. Wir kochen beide genau gleich viel. Also es ist sozusagen sehr gleich verteilt.
Ja, richtig cool, wenn man das so schafft, ne? Und wenn man dann da rausfindet. Erstmal, ich finde erstmal so diese Erkenntnis zu haben, hey, hier läuft irgendwie was schief und dann als Paar zu sagen, wie gehen wir das jetzt an, dass wir das verändern können, ne? Dann bist du seit 2021 auch selbstständig mit deinem Business, was du dir aufgebaut hast.
Ja, hauptberuflich. Also ich habe 2017 meinen Podcast gestartet und habe dann so ein bisschen Coaching nebenbei gemacht, sagen wir es mal so. Und habe aber nicht so richtig Umsätze gemacht und hatte auch nicht so die Idee von, ich werde erfolgreich selbstständig. Ich habe es damals nicht so für möglich gehalten, hatte auch nicht so die Vision, hatte auch viele Selbstzweifel und bin dann in die IT gegangen als Scrum Masterin und dann als agile Beraterin. Das heißt, ich habe dort agile Methoden kennengelernt und habe dann sozusagen diese Teilzeitanstellung gehabt und habe Finde dein Mama-Konzept so als Hobby nebenbei quasi gemacht mit ein bisschen Umsätze sozusagen. Und habe dann aber, also 2020 ist unser drittes Kind geboren. Und danach wollte ich eigentlich auch wieder zurück in die Festanstellung, aber dann war ja Pandemiezeit. Ich war in einer Unternehmensberatung dann zu dem Zeitpunkt und die hatten gar keine Kunden mehr. Das heißt, es war 100% Kurzarbeit und von meinem Teilzeitgehalt dann noch Kurzarbeitergeld. Da wurde es langsam finanziell knapp. Und dann habe ich gesagt, okay, da schließt sich gerade eine Tür, dann springe ich jetzt. Und dann bin ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gesprungen. Und das war auch der Moment, wo wir dann, also wir hatten schon ein halbes Jahr vorher das gemacht, weil mein Mann hat auch ein ganzes Jahr Elternzeit genommen beim dritten Kind. Ich hatte ein ganzes Jahr, er hatte ein ganzes Jahr. Und dann war klar, ich muss mindestens 30 Stunden Erwerbsarbeiten, damit es finanziell klappt. Und in diesem Rahmen bin ich dann in die Selbstständigkeit gesprungen. Und dann hatte ich nämlich auch 30 Stunden für meine Selbstständigkeit. Und vorher hatte ich immer nur 5 Stunden die Woche oder so.
Ja. Und dann hast du ja auch echt einiges gerissen. Du hast dein erstes Buch geschrieben und eine Methode entwickelt, die Kopffrei-Methode. Magst du was zu der Kopffrei-Methode erzählen und so ein bisschen erzählen, wie sie sich von dem klassischen Zeitmanagement, was man so kennt, unterscheidet?
Ja, die Kopffrei-Methode ist auch super praxisnah entstanden, weil ich habe ja dann diese agilen Methoden kennengelernt. Und wem das nicht sagst, das sind Methoden, die wir immer dann nutzen, wenn etwas sehr komplex ist. Also wenn wir nicht so genau wissen, wenn wir einen Projekt planen, was auf uns zukommt. Also wenn du zum Beispiel das allererste Mal eine App entwickelst, die noch nie jemand entwickelt hat, wie sollst du das planen? Weil du weißt ja gar nicht, wo die Hindernisse, Herausforderungen sind. Und dann nutzt du agile Methoden, weil sie flexibel und anpassungsfähig sind. Und ich habe dann in dieser Anstellung gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, meine Organisation läuft ganz gut. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 Kinder. Mein Mann hatte dann schon mehr Care-Arbeit übernommen. Da waren wir dann so irgendwie im 70-30 oder 60-40-Modell so ungefähr. Aber es war ein hoher Aufwand, diese Organisation zu halten. Also wir mussten viele Elternmeetings machen, wir brauchten viele Absprachen. Es sind dann Sachen doch durchgerutscht oder sie wurden doppelt gemacht. Also es war einfach unglaublich anstrengend, diesen Organisationsapparat zu halten. Und das ist auch was ich ganz viel sehe bei vielen berufstätigen Müttern, und die stempeln das als normal ab, weil ist ja halt auch anstrengend, Familie und Beruf, ne? Und da kann ich aber sagen, das muss nicht so bleiben, das muss nicht so sein. Und dann habe ich halt angefangen, diese agilen Methoden auf den Familienalltag anzuwenden, weil ich gemerkt habe, ah ja, ist ja ganz schön komplex, so ein Familienalltag. Und wenn es komplex ist, brauchen wir ja immer agile Methoden und nicht klassische Zeitmanagement-Methoden. Und das war sozusagen der Ursprung, die Geburt der Kopf-frei-Methode. Und das ist eben genau auch der besondere Punkt. Das heißt, das ist eine agile Methode. Wir sind flexibel und anpassungsfähig. Und das bedeutet im Vergleich zum klassischen Zeitmanagement, dass wir eben nicht planen, ah ja, nächste Woche Mittwoch von 9 bis 10 mache ich das, Freitag von 15 bis 17 Uhr mache ich dies. Und dann musst du ja innerhalb dieser Zeit das To-Do erledigen, was du dir vorgenommen hast, weil sonst kommt ja, crasht ja alles. Sonst kannst du ja das To-Do danach nicht erledigen oder den Termin danach nicht wahrnehmen. Und das Problem ist halt, dass wir Aufgaben nie so einschätzen können. Also einmal kann es sein, dass du für die Aufgabe länger oder kürzer brauchst, oder es kann einfach sein, dass du gerade überhaupt gar keinen Bock hast auf diese Aufgabe. Du hast es dir aber eingeplant, und wenn du etwas machst, wozu du keinen Bock hast, wird es meistens ein schlechteres Ergebnis oder vielleicht wird es sogar ein gutes Ergebnis, aber du brauchst viel mehr Energie, um dieses Ergebnis dann zu erschaffen. Wenn du aber ein To-Do erledigst in dem Moment, wo du auch so im Flow bist und Lust dazu hast, dann macht es viel mehr Spaß und du bist meistens viel schneller fertig und hast auch meistens ein viel besseres Ergebnis. Und eben weil berufstätige Mütter meistens leider immer noch diejenigen sind, die primär diese Kindkranktage nehmen, ja, auch in aufgeteilten Elternschaften ist es sehr häufig so, dass die Frau mehr Kindkranktage nimmt. Und dann flutscht dir, wenn wir jetzt an die Erwerbstätigkeit denken, flutschen die halt Tage weg, weil du dann sozusagen das, was du dann eingeplant hast für Donnerstag und Freitag, nicht erledigen kannst, weil du zu Hause beim erbrechenden Kind bist und dann parallel hoffentlich nicht arbeitest. Das machen ja dann auch noch welche. So. Und dann bist du halt die ganze Zeit der Zeit hinterher und hast die ganze Zeit diese Zeitdruck im Nacken. Und das machen wir bei der Kopf-frei-Methode nicht, sondern wir ziehen uns Aufgaben und pushen sie nicht rein, und wir werden trotzdem rechtzeitig fertig. Und das ist das Besondere. Und es ist auch ein komplettes, ich sage mal, ganzheitliches Selbstmanagementsystem. Also es ist nicht so, wenn wir solche Zeitmanagement-Methoden nehmen, wie zum Beispiel Eat the Frog First, was quasi im Wesentlichen sagt, mach die anstrengendste, blödste Aufgabe zuerst. Dann ist das für manche Leute cool, für andere nicht. Und für manche kann das hilfreich sein. Aber Eat the Frog First sagt dir nicht, so sammelst du deine To-Dos, so sortierst du sie, so reduzierst du sie, so bekommst du einen Überblick, so schaffst du es, rechtzeitig fertig zu werden. Das heißt, es ist ein Zeitmanagement-Tool, was auch hilfreich sein kann, aber es löst nicht dein gesamtes Organisationsthema. Und die Kopf-frei-Methode tut das.
Ja, ich glaube, das ist auch echt so das größte Problem, dass man als Eltern das Gefühl hat, ich werde nicht fertig und ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Was du schon sagst, ne? Nächste Woche von 10 bis 11 Uhr mache ich XY und um 5 vor 11 sitze ich da und denke, ich brauche eigentlich noch 1,5 Stunden. Und dann schiebe ich das wieder auf den nächsten Tag, nehme dafür nochmal 1 Stunde und die nächsten To-Dos hänge ich wieder hinten dran und man hat immer das Gefühl, die Liste wird länger und länger und länger. Und dann irgendwann habe ich auch den Überblick verloren, was muss ich überhaupt, also was ist überhaupt wichtig, was muss ich überhaupt als allererstes machen, ne? Ich habe einfach nur eine riesig lange To-Do-Liste, arbeite die nach und nach ab und merke dann irgendwann, Mist, heute ist ja schon Donnerstag und ich muss noch das Geschenk für den Kindergeburtstag besorgen. Es steht aber ganz unten auf der Liste, weil ich den Kram oben noch gar nicht abgearbeitet habe, ne? Und dann wird es einfach nur ein riesiges Chaos im Kopf irgendwann. Was glaubst du denn, was sind denn so die Glaubenssätze, die Eltern davon abhält, sowas so anzugehen? Du hast gerade zum Beispiel bei dir gesagt, dass du, als dein erstes Kind geboren wurde, hattest du in deinem Kopf, als gute Mama bin ich halt 24/7 irgendwie fürs Kind da und das 3 Jahre lang. Was sind so die Glaubenssätze bei Eltern, dass sie solche Sachen vielleicht nicht angehen oder was sind so alte Muster, die sie innehaben?
Ja, also da haben wir sozusagen unterschiedliche Ebenen. Also einmal alles zu, was halte ich für eine gute Mutter? Also ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Und da kommt dann auch sowas, ne? Eine gute Mutter arbeitet maximal 20 Stunden oder maximal 15 oder 8. Also das ist unterschiedlich sozusagen bei jeder und anders. Oder aber auch so dieses, ich als Mutter muss zurückstecken beruflich, weil das ist gesellschaftlich so, oder auch, weil der Mann verdient ja mehr. Also das ist immer irgendwie ein großes Argument für viele, weil der Mann mehr verdient, muss ich in Teilzeit gehen. Aber das ist eigentlich ja totaler Quatsch, weil wenn er doch mehr verdient, kriegt er ja auch in Teilzeit viel mehr. Ne? Also eigentlich müsstest du ja voll arbeiten, damit du es ausgleichst, und er geht dann in Teilzeit. Aber auf die Idee kommen viele nicht. Auch sowas wie auf der Position, wo mein Mann ist, kann man keine Teilzeit machen, weil er dann in irgendeinem Konzern auf einer Managementposition ist. Das Komische ist nur, dass die Frauen auf dieser Managementposition, die können nämlich Teilzeit machen. Also das heißt, da sind also solche Glaubenssätze sind da einerseits ganz hinderlich, und im Bereich Selbstmanagement ist aber auch ganz viel so dieses, ich will jetzt nicht auch noch irgendwie ein Selbstmanagementsystem etablieren in meinem privaten Leben, oder aber auch sowas wie, sowas muss man nicht lernen. Also das kann man oder kann man nicht. Weil halt dieses, wie organisiere ich mich, ist kein Schulfach, ist auch oft kein Unifach, oder wenn dann mal irgendwie so ein Tagesseminar. Das heißt, wir haben irgendwie so die Idee von, das muss man nicht erlernen. Und dann merken die Menschen, ah ja, okay, die kann das ganz gut und der nicht. Ah ja, dann hat die halt Talent und er nicht. So. Aber es ist nicht unbedingt ein Talent. Also ja, klar kann man sagen, okay, du bist so, also ich arbeite ja auch mit unterschiedlichen Zeittypen, und es gibt einen Zeittyp, der einfach von vornherein ein gewisses Talent hat, auch mit Zeit umzugehen. Also gibt es das schon, aber du kannst daraus nicht schließen, dass alle anderen fünf Zeittypen nicht mit Zeit umgehen können und sich nicht gut organisieren können, sondern die brauchen einfach einen anderen Zugang dazu. Und das sind dann sozusagen hinderlich, weil wenn du halt so das Gefühl hast von, ich war schon immer chaotisch und das wird sich eh nie ändern, dann wird sich halt auch nichts ändern, wenn
Ja,
du das denkst.
mir fällt, weißt du, als du gerade gesagt hast, ja, viele haben auch irgendwie das Gefühl, ich will es jetzt im Privaten, möchte ich jetzt nicht auch noch so ein Zeitmanagement irgendwie machen. Da fällt mir eine Situation ein, da war unser Sohn so ungefähr 3 und ich habe 30 Stunden die Woche gearbeitet, mein Mann 40. Selbstverständlich habe ich die ganze Care-Arbeit übernommen und alles, was ums Kind drum herum geht, ne? Wie gesagt, wir waren ja auf einmal wieder in den 50ern, obwohl eigentlich nicht. Und ich weiß noch, dass ich mit einer Mama gesprochen habe und ich habe gesagt, wann wir uns verabreden oder wann die Kinder sich verabreden können. Und die holte ihr Handy raus und öffnete ihren Kalender und der Kalender war von oben bis unten voll mit Farben und dies und das war ein Kalender, den sie mit ihrem Mann geteilt hatte. Heute denke ich, total schlau, machen wir heute auch. Damals habe ich das gesehen und dachte, oh mein Gott, wie schrecklich, was für ein Chaos, wie viele To-Dos, diese arme Familie, was haben die alles vor? Aber sie hat ja nur sichtbar gemacht, was bei mir im Kopf eh die ganze Zeit war, aber es hat mich total abgeschreckt, dass es so sichtbar wurde. Ist es
Ja.
oftmals so, dass dieses, ich will es eigentlich gar nicht sehen, ich will die Augen zumachen, es ist so
Ja.
viel.
Das ist zu 90% der Fall. Also auch gerade, wenn wir bewegen uns ja auch in Richtung Mental Load, weil die Kopf-frei-Methode ist eine Teillösung für das Mental Load-Problem. Wir können es damit nicht komplett lösen, aber auf jeden Fall gute Stücke davon auflösen. Und du musst halt die Dinge sichtbar machen, auch die, die unsichtbar sind. Und dann sagen die halt auch, warum soll ich das denn jetzt aufschreiben? Ja, weil es halt eh in deinem Kopf ist. Und alle sind schockiert. Also auch ich war damals schockiert, als ich dann mal aufgeschrieben habe, was alles ist, weil wir ja auch immer selber denken und auch suggeriert bekommen, die anderen bekommen es doch auch hin. Ja, das sehen wir einmal in der Nachbarschaft, das sehen wir aber auch auf Social Media. Die anderen bekommen das hin, ne? Und ich kriege auch immer so einen Würgereiz bei diesen super perfekten Influencern, die nur Holzspielzeug haben, keinen Schnuller benutzen und alles Essen selber kochen, wo ich irgendwie so denke, es kann nicht die Wahrheit sein. Und jetzt bin ich ja online auch unterwegs und ich lerne dann solche Menschen auch mal offline kennen. Und ich kann dir sagen, das ist überhaupt nicht so wie auf deren Instagram-Account. Ja, das sind genau die, die ihre Kinder dann anschreien, weil die nämlich total drüber sind, weil sie die ganze Zeit irgendeine perfekte Welt da aufrechterhalten. Also, bin ein Riesenfan von ehrlichen, authentischen Accounts, von Menschen, die Dinge zeigen und aber eben auch zeigen, was möglich ist. Weil, ja, es ist total viel. Und was halt aber auch unwahr ist, dass du dauerhaft gestresst sein musst. Und das akzeptieren halt so viele, ja. Oder dem Mann wird halt nicht zugetraut, dass er beim Elternabend alle Informationen mitbekommt. Es ist aber der gleiche Mann, der dann an irgendeiner Führungsposition im Unternehmen sitzt und irgendwie die Verantwortung hat für 30 Mitarbeitende. Und ich denke mir, ach ja, 30 Mitarbeitende kann der managen, aber Inhalte aus dem Elternabend mitnehmen, das soll der nicht schaffen. Ich habe Fragen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es wird halt, also wir sind da noch so in krassen Rollenbildern und Geschlechterklischees. Und ich gucke übrigens immer super gerne bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ab, ja. Weil ich mir halt denke, die haben ja diese klassischen Rollenbilder in der Regel nicht. Und wie regeln die das, ja? Und das, also da hole ich mir oft Inspiration, um halt zu gucken, okay, was ist da selbstverständlich oder auch nicht?
Ja, klar, stimmt. Da haben ja vielleicht auch beide irgendwie die gleichen Glaubenssätze für ihre Rolle und müssen sich irgendwie damit auseinandersetzen, arrangieren, ne? Und wenn beide sagen, nur Elternabend kann ich gar nicht, oder beide sagen, du, ich muss zu Hause bleiben fürs Kind 3 Jahre lang, dann ist so, okay, wie können wir dem jetzt irgendwie auf den Grund gehen und wie kriegen wir das hin, ne? Da hast du recht, ja.
Die sind mutiger, weil sie es gewohnt sind, dass sie angeguckt werden. Ne? Also es ist ja sozusagen, also je nachdem, vielleicht ist es in irgendwelchen Hauptstädten anders, aber bei uns ist es zumindest in der Region die Ausnahme. Und da wird schon geguckt und ach so, ah ja, die hat zwei Mamas. Ah, okay, sie hat zwei Papas. So, okay.
Ja.
Und dadurch ist es halt, die sind es sozusagen gewohnt, ein bisschen andersartig zu sein. Und es ist ja auch noch ein relativ neues Bild. Also so vor 50 Jahren gab es ja eigentlich keine gleichgeschlechtlichen Familien, zumindest nicht so offensichtlich, wie sie es inzwischen gibt. Und deswegen können die sich auch losgelöst davon als Elternteam bilden, weil es sozusagen keine gesellschaftliche Norm für diese Konstellation gibt. Und dann, das ist dann natürlich auch befreiend, ne? Weil dann sozusagen keine Erwartungen
Ja.
daran geknüpft sind.
Ja.
So.
Ja, total spannend. Habe ich so noch gar nicht betrachtet, dass das natürlich dann auch auf dieser Ebene ganz, ja, was ganz anderes mit sich bringt und andere Glaubenssätze und Muster, die man so hat und die man dann anders hinterfragen kann, ne? Ja.
Ja.
Und ich denke ja auch, dieses typische, was man ja auch nicht hat, finde ich immer wieder, wenn der Mann halt zu Hause ist, dann ist so, oh wow, der Mann ist zu Hause, ist ja toll und all sowas, ne? Bei einer gleichgeschlechtlichen Ehe kommt das auch irgendwie gar nicht so ins, also da, zwei Männer überlegen nicht, oh okay, wie kommt es jetzt an, wenn ich zu Hause bleibe? Also das hat ja vielleicht der Manager irgendwie schon, wenn er sagt, ich nehme ja Elternzeit, hat ja der Sebastian Tigges auch mal gesagt, dass er, als er in der Anwaltskanzlei gesagt hat, ich nehme Elternzeit, haben die irgendwie alle so geguckt und so, was? Also ist ja auch in ganz vielen Betrieben noch gar nicht so angekommen,
Bei
ne?
meinem Mann ja auch so gewesen, ne? Der hat ja
Ja.
tatsächlich deswegen dann gekündigt.
Ach.
Also, ja, also ich erzähle es in dem Sinne gerne, als dass ja auch viele sagen, wir Frauen sind immer so diskriminiert. Ja, sind wir und Männer auch, nur quasi andersrum in dem Sinne. Also, der wollte von 40 Stunden auf 35 reduzieren. Das ist ja noch nicht mal Teilzeit eigentlich,
Nee.
ne? Also 35 gilt ja in manchen Unternehmen auch als Vollzeit. Und das war damals, als ich da in der IT eingestiegen bin, weil ich hatte einen langen Fahrtweg, 45 Minuten. Ich musste nach Bremen rein. Und dann haben wir halt entschieden, ich arbeite 3 Tage a 8 Stunden anstatt jeden Vormittag. Und dann musste mein Mann einen Nachmittag die Kinder nehmen. Und einen Nachmittag hatten wir sie bei Freunden. Also wir haben so eine Tandemfamilie gegründet. Und einen Nachmittag waren sie bei Oma. Und dann wollte er da reduzieren, hatte also auch gute Argumente und es gab, also er ist angestellter Architekt zu dem Zeitpunkt gewesen, es gab auch Architektinnen, die in Teilzeit gearbeitet haben, ich glaube mit 20 Stunden oder 25 Stunden. Und es wurde ihm nicht genehmigt und sowas machen wir nicht und das gibt's hier nicht und das brauchen wir nicht. So. Und dann hat er noch versucht, irgendwie auf Homeoffice umzuschwenken, weil dann die Idee war, vielleicht kann er dann abends die Stunden nachholen. Auch
Ach ja.
das war keine Möglichkeit. Und dann hat er sich halt neu beworben, gleich auf 35 Stunden, hat dann eine neue Stelle bekommen. Es hat natürlich gedauert, ne? Also da waren mehrere Monate zwischen. Und dann hat er gekündigt und hat gesagt, ich wechsle, weil ich muss 35 Stunden reduzieren. Und dann haben sie es ihm angeboten. Und
Ja.
das fand ich auch so arschig, ne? Also dann sozusagen so nach dem Motto, na gut, bevor du gehst. Und er ist dann trotzdem gegangen, weil er war einfach auch durch damit. Ja, also das finde ich auch super, super hart und tough. Und vor allem, weil eben, also es war auch eine Mutter, die da in Teilzeit als Architektin gearbeitet hat und da das Argument Familie da gegolten hat.
Ja, das ist schon echt krass, ne? Ja, da sieht man das auch mal wieder, ne? Dass wie sehr die Gesellschaft auch noch so in so alten Mustern ist und in so alten Rollen steckt und einem das dann irgendwie aufdrückt. Ja. Was ist denn für dich so aus der Kopffrei-Methode, als ihr das für euch angewandt habt? Was war für dich selber oder für euch beide so der Aha-Moment oder so eine Situation, wo du dachtest, ah, okay, guck mal, das ist so ein Game Changer, bringt irgendwie voll die Veränderung rein.
Ja, also eine konkrete Situation war zum Beispiel, das war in dieser Zeit, wo ich diese 3 Tage im Büro dort gearbeitet habe. Und mein Sohn kam vom Kindergarten und hat eine Einladung mitgebracht, zum Geburtstag, wo er eingeladen war. Und ich hatte das mitbekommen. Und dann kam irgendwann dieser Tag und ich merkte, ich habe kein Geburtstagsgeschenk vorbereitet. Ich habe irgendwie gar nichts geplant und ich musste ihn aber hinbringen. Es war sozusagen mein Nachmittag. Und dann komme ich in die Küche und da liegt das Geschenk für dieses Geburtstagskind eingepackt. Und mein Sohn sagt, nee, wir haben das schon besorgt, wir schenken, ich weiß gar nicht mehr, das und das. Und ich dachte so,
Wow,
krass.
toll, ne?
Wow, ne? Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich hatte es halt sozusagen, ich hatte es nicht umgesetzt, weil ich es quasi vergessen hatte aufzuschreiben, ne? Und alles, was aufgeschrieben ist, vergesse ich nicht und wird passieren, weil es gesichert ist in der Kopffreimethode. Aber wenn du es nicht aufschreibst, dann ist es halt nicht sichtbar. So, ne? Das heißt, ich hatte diesen Moment von, oh mein Gott, nein, ich habe was vergessen. Ich habe mich dann, ne, auch Erkenntnis, oh, ich habe mich zuständig gefühlt für dieses Geschenk. Und Erkenntnis von, okay, ohne dass ich es delegiere, mein Mann hat es gesehen. Und er hat es gesehen, weil es eben auf unserem Kopf-Freiboard, also dieser Methode, mit der wir dann eben arbeiten, auch sichtbar war. Weil er es auch aufgeschrieben hatte. Und dann, das war so ein Moment, wo ich dachte, geil, was ermöglicht es mir? Und es gab aber mehrere solche Momente, beziehungsweise der Prozess ist dann eher schleichend, weil in dem Moment, wo wir uns dann so organisiert haben, war es dann halt auf einmal so, dass wir weniger Elternmeetings hatten, beziehungsweise wir haben uns dann immer getroffen und wollten uns absprechen, aber es gab kaum noch etwas abzusprechen, weil alle Aufgaben sichtbar waren und jeder wusste, wofür er zuständig ist. Dann haben wir nach und nach To-Dos damit reduziert, weil die Kopffrei-Methode hat eine Art Filtersystem drin, wo du hinterfragst, will ich das machen? Kann es jemand anderes machen? Muss es jetzt gemacht werden? Kann es später gemacht werden? Ne, da gibt es so eine Fragenkatalog. Und wir haben einfach rapide Aufgaben reduziert oder seltener gemacht. Also im Haushalt haben wir zum Beispiel entschieden, wir putzen die Fenster nur einmal im Jahr. Oder lassen sie putzen. Aber wir machen das nicht mehr irgendwie alle 3 oder 6 Monate, sondern wenn da Fingerabdrücke sind, die uns stören, wischen wir mal eben rüber. Aber so richtig putzen machen wir später. Und das heißt, seltener Dinge machen reduziert eben auch To-Dos. Und dann haben wir eben auch entschieden, okay, wir holen eine Putzkraft, die auch ein paar mehr Stunden macht. Also wir haben einfach dann auch Entscheidungen getroffen, weil wir Dinge sichtbar hatten. Und all das hat dann halt innerhalb kürzester Zeit, also ein paar Wochen, Monate, dazu geführt, dass auf einmal ich viel entspannter war, ich war weniger gestresst, ich habe auch die Kinder weniger angemotzt. Ich habe mich wieder auf Dinge gefreut. Ich war ja dann einfach auch lange in dieser Care-Arbeits-Situation und ich hatte es einfach auch so drüber, die ganze Zeit die Emotionen der Kinder zu begleiten und immer nach deren Bedürfnissen zu handeln. Und ja, meine sind ja auch wichtig, aber wie integriere ich die denn jetzt und so? Mir tat es so gut, da in dieses Büro zu fahren und zu arbeiten und da auch wirklich als Caroline und als Beraterin wahrgenommen zu werden. Und meine Mutterrolle hatte da eher den kleinen Teil. Und dann hat es dazu geführt, dass wenn ich dann nach so einem langen Tag nach Hause gekommen bin, bin ich nach Hause gekommen, bin unter die Dusche gegangen, habe mir meinen Schlafanzug angezogen, habe noch was zum Abendbrot gegessen. Und dann bin ich irgendwie mit den Kindern um 7:30 ins Bett, bin so ins Ehebett, da waren ja beide so Kindergarten. Und dann durfte sich jeder ein Buch aussuchen. Das fanden sie richtig toll, weil sonst habe ich immer gesagt, okay, ein Buch, kleine Geschichte, schnell ins Bett, ich will
Schnellfeier.
Feierabend haben. Und da war ich dann so, wow, komm, wir lesen 2 Bücher und wir kuscheln und so. Und dann konnte ich auch dieses Muttersein wieder anders genießen, weil ich es eben nicht so drüber hängen hatte. Ne? Das heißt, es hat auch die Qualität der Beziehung zu den Kindern auch nochmal verbessert. Und deswegen habe ich so viel Wirkkraft auf so vielen unterschiedlichen Ebenen gesehen. Und dann natürlich auch innerhalb meiner Erwerbstätigkeit, weil diese agilen Methoden auf Einzelpersonen anwenden, haben die anderen KollegInnen nicht gemacht. Ich kam sozusagen auf die Idee und habe es dann kombiniert mit anderen Zeitmanagement-Methoden. Und dann haben die gesagt, also auch wieder sehr bewertend, du arbeitest ja nur 24 Stunden die Woche, also 3 mal 8 Stunden. Aber du bist so hoch verrechenbar. Also als Beraterin stellst du ja sozusagen den Kunden des Unternehmens Rechnungen. Und ich hatte halt einen sehr hohen Satz, wo meine Firma für mich abrechnen konnte. Die sind also ein ziemlich gutes Plus mit mir gegangen. Und dann kamen plötzlich Fragen auf, wie schaffst du das und warum? Und dann sage ich, ja, ich bin halt effizient, weil ich mache das so und so und so. Und das waren dann halt auf so vielen Ebenen so viele Erfolge, dass ich dann eben gesagt habe, okay, die Methode gebe ich jetzt auch weiter.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Partnerschaft bestimmt auch ein enorm, ja, ein Gewinn ist, dass man sich einfach mal, dass man weiß, man kann sich fallen lassen, man kann sich auf die andere Person verlassen und so. Das haben ja auch ganz viele Mütter, dass sie sagen, oh, alles hängt an mir, die komplette Verantwortung. Und das hört sich so klein an. Hey, dann lag da das Geschenk und ich musste mich nicht drum kümmern. Aber ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlen kann, wenn man denkt so, oh, also die andere Person hat das jetzt gemacht, ohne nochmal nachzufragen, ohne nochmal zu sagen, was und wie und für wen und was und, ne, kennt man ja, dieses, ja klar, ich mache das mit dem Geschenk, wo soll ich das denn besorgen? Was soll ich denn besorgen? Wie viel soll das denn kosten? Muss das denn eingepackt werden? Bla 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 bla. Und man denkt so, danke, ich mach's halt selber, ne? Und das ist so eine Kleinigkeit im Grunde, dass da ein eingepacktes Geschenk liegt, aber ich glaube, das macht in der Beziehung zum Partner so viel, dass man denkt so, wow, ich kann was abgeben und ich trage nicht mehr alles auf meinen Schultern, ne?
Ja, also ich würde inzwischen auch sogar sagen, ich gebe nicht ab, sondern wir teilen uns die Verantwortung auf. Und das ist auf jeden Fall eine Elternschaft auf Augenhöhe. Und als wir es noch nicht gemacht haben, habe ich natürlich auch sowas gedacht, oh, der Depp, ey, jetzt geht der los und nimmt die Wickeltasche nicht mit. Wie kann man sowas Simples vergessen, ne? So. Er muss es dann halt ausbaden, weil dann mussten sie halt zurückkommen. So. Aber so, also wir haben, wenn wir da jetzt so drüber reden, ne, das klingt immer auch alles so, so happy. Und das ist auch, also das ist alles wahr. Und gleichzeitig möchte ich nicht unerwähnt lassen, mein Mann und ich hatten oft Streit und Diskussion. Und ich habe oft verurteilende Gedanken gegenüber ihm gehabt und habe gedacht, warum kriegt er das nicht hin? Und warum hier und da und so, ne? Und da durfte ich auch verstehen, ja, ich habe einfach einen Kompetenzvorsprung, weil ich jetzt jahrelang wie mehr die Care-Arbeit gemacht habe. Und wenn ich mir überlege, bevor ich Kinder bekommen habe, wie habe ich mir der Elternschaft vorgestellt und wie ist es jetzt, dann ist da ein großer Gap. Und das
Ja.
ist für ihn ähnlich, weil er sozusagen die meiste Zeit bisher nicht zu Hause war, wenn die Kinder zu Hause waren. Und wenn er zu Hause war, war ich ja auch mit dabei. Nicht immer, aber meistens. Und wenn ich dann mal 2 Stunden weg war, dann hat er sich natürlich auch eine schöne Zeit mit den Kindern gemacht. Finde ich auch richtig, ne? Und hat halt mit denen getobt und gespielt und war unterwegs, hat halt nicht nebenbei den Haushalt gewuppt oder irgendwie Kinderhygiene, finde ich ja auch sowas wie Fingernägel schneiden oder so. Das hat er dann halt nicht gemacht in den 2 Stunden, wo er die Kinder immer alleine hatte, sondern hat halt Freizeitgestaltung gemacht. Und dass ich das dann auch realisiert habe und dann da auch also ein anderes Verständnis für bekommen habe und dann eben, das finde ich auch weiterhin schwierig, wenn du so diesen Change machst, dann halt nicht überzugehen und zu sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt alles und ich arbeite dich ein, weil das ist auch wieder nicht auf Augenhöhe, ne? Und gleichzeitig ist es aber auch blöd, den Kompetenzvorsprung ja nicht zu nutzen, und das für dich zu behalten. Und jetzt muss der andere auch das so schwer rausfinden, wie du es rausgefunden hast, wie man jetzt das Kind am besten ins Bett bekommt oder ähnliches, ne? Und das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen, komm, hey, ich zeig dir mal, wie wir das hier immer machen, und zwischen, ja, finde selber raus, weil Dinge mit dem Vater laufen einfach anders als mit der Mutter, ne? Das ist,
Ja.
auch das darf man ja akzeptieren und hinnehmen. Und dann sind so viele Gespräche und Diskussionen auch über gemeinsame Werte und, ne? Und wir hatten auch beim dritten Kind zum Beispiel, das ist unser Dauerbrennstreitthema, Schnuller. Der eine ist dafür und der andere dagegen.
Ah,
Und selbst beim dritten Kind haben wir da nur Kompromisse gefunden,
ja.
ne? Und das ist halt, und auch das zu akzeptieren, es gibt halt Themenbereiche, wo wir uns nicht einig sind und wie gehen wir jetzt pragmatisch damit um. Ja, also es hat, also dieses, also Kopffrei-Methode für Eltern ist dann das agile Partnerboard. Und das agile Partnerboard ist ein wesentlicher Treiber für eine faire Elternschaft und es gehört noch so viel mehr dazu. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Und Kommunikation und wir miteinander reden ist halt ein weiterer wesentlicher Faktor.
Ja. All das, was du erzählst, findet man in deinem Buch. Da findet man ja diese gesamte Kopffrei-Methode. Ich habe es ja auch gelesen. Ich habe es angewandt und ich weiß noch, ich habe dir 3 Tage später eine Sprachnachricht aufgequatscht und habe gesagt, was bitte ist denn da passiert? Ich habe das erste Mal seit Jahren in meiner Selbstständigkeit das Gefühl, okay, ich kann jetzt Freitag den Laptop zumachen und ich habe Wochenende und ich habe wirklich Wochenende gehabt. Darauf das Wochenende hatte ich ein To-Do noch offen, wo ich wusste, okay, das muss ich noch erledigen, das mache ich dann am Samstag, dafür brauche ich dann ungefähr 1,5 Stunden, das kann ich mit der Familie abquatschen und eben nicht mehr dieses Gefühl zu haben, ich habe noch 2000 Tabs offen und ich habe nichts geschafft. Das war immer mein Problem in meiner Selbstständigkeit, dass ich den Laptop zugemacht habe und gedacht habe, wieder nichts geschafft heute. Und das ist endlich einfach weggegangen, dieses Gefühl. Und das, glaube ich, brauchen so viele Familien einfach. Nicht dieses, das ist ja auch das, wie ich arbeite. Nicht dauernd zu gucken, was klappt alles nicht und am Ende des Tages zu sagen, öh, nichts geschafft, sondern zu gucken, hey, was hast du denn geschafft? Was ist denn heute alles nicht liegen geblieben? Wo hast du überall einen Haken hintergemacht? Wenn es so eine Methode oder ein Tool geben würde oder ein Tipp, den du hättest für Eltern jetzt, wenn sie sagen, ey, das hört sich super an, ich bestelle mir Carolins Buch, kommt aber erst in 2 Tagen. Was können die denn jetzt machen, heute schon?
Ja, sage ich gleich erstmal, freue ich mich mega für dich, dass du das so angewandt hast. Und das ist genau der Effekt. Und ich würde sogar sagen, der Grund, dass ich so erfolgreich bin in der Selbstständigkeit, liegt auch an der Kopffreimethode. Weil ich halt genau dieses Spiel zwischen Familie und Beruf damit gut managen kann und mich sehr auf das Wesentliche konzentriere in der Selbstständigkeit. Genau, aber was könnt ihr jetzt sofort tun, die hier zuhören? Also das, womit du starten darfst, eigentlich sind es mehrere Dinge. Aber es ist sozusagen unter einer Überschrift. Du darfst alles aufschreiben an Aufgaben, To-Dos und auch gerne Ideen oder Gedanken, die dich beschäftigen. Also sowas wie, ah ja, wollen wir auch in Urlaub fahren, in Center Park, so wie unsere Nachbarn, weil die haben erzählt, das ist so toll. Aber du hast noch nicht entschieden, ja oder nein. Und du guckst dir jetzt jeden Abend irgendwie die Websites an, aber ne, es war aber so. Und du triffst keine Entscheidung. Das kostet dich auf unbewusster Ebene total viel Energie. Genauso, also alles, was an Konflikten da ist, aber eben auch an Ideen, ach, soll ich vielleicht den Arbeitgeber wechseln oder nicht? Oder buche ich jetzt diesen einen Kurs oder nicht? Also alles aufschreiben und auch konkrete To-Dos. Alles aufschreiben. Die meisten schreiben nicht alles auf und schreibe alles auf, damit es raus ist aus dem Kopf und du eben auch einmal sehen kannst, wie viel es ist und die Wahrscheinlichkeit, dass auch du sagst, oh Gott, ist das viel, ist halt relativ hoch und das motiviert auch Dinge zu reduzieren, weil tatsächlich ist es meistens auch so, dass einfach zu viel ist. Also Menschen kommen dann zu mir und sagen, ich muss mich besser organisieren, aber sie müssen sich im ersten Schritt gar nicht besser organisieren, sondern sie müssen erstmal Entscheidungen treffen, um To-Dos zu reduzieren. Weil das beste Selbstmanagementsystem hilft dir nicht, wenn du zu viel annimmst. Ne? Also alles aufschreiben ist sozusagen der erste Teil. Der zweite Teil ist alles an einen Ort schreiben. Viele haben To-Dos an unterschiedlichen Orten, also zum Beispiel in unterschiedlichen Apps, auf unterschiedlichen Zetteln und im E-Mail-Postfach. Da wabern ganz viele To-Dos. Deswegen ist es auch immer so ein Druck, in diese E-Mails zu gucken. Und die Empfehlung ist, alles an einen Ort zu sammeln. Bei der Kopffreimethode ist das die erste Spalte auf einem sogenannten agilen Board. Also wenn du zum Beispiel mit Trello arbeitest oder mit MS Planner oder ähnliches, ist das sozusagen die erste Spalte. Genau. Und alles aufschreiben, alles an einen Ort. Das ist sozusagen das, womit du am besten startest. Und dann, ja, dann brauchst du mehr, aber dann ist das Buch da und dann geht es weiter.
Und am besten an einen Ort, wo nicht nur du Zugriff hast, sondern auch noch die andere Person in der Partnerschaft, ne? Weil sonst ist ja auch wieder so, ja, jetzt habe ich alles für mich.
Also im ersten Schritt empfehle ich tatsächlich erstmal nur für dich,
Ach echt? Okay.
aus mehreren Gründen. Einmal, damit du dir selber die Anerkennung schenkst, was du gerade alles wuppst. So, sobald du sagst, das ist unsere Verantwortung, aber du machst alles davon, ist auch nicht wirklich geholfen.
Ja,
Und
gut, das
dieses,
stimmt.
also, und die dran Denk-To-Dos werden auch sichtbar, ne? Weil ganz oft, das ist ja so, du denkst dran, dass der TÜV fürs Auto gemacht werden muss, aber der Mann führt es dann durch, aber du erinnerst den Mann dass er es macht. So. Und dann ist es auch dein To-Do. Und es ist auch so, dass diejenigen, die die Methode erlernen und sie gleich für sich und die Partnerschaft anwenden, ganz oft sehr schnell in Probleme kommen, weil nämlich diese Kommunikationsebene in der Partnerschaft nicht die Basis ist. Und dann verbrennt sich die Methode. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, manage du erstmal deine To-Dos für dich, mach das ein paar Wochen lang und geh dann ins agile Partnerboard über. Das hat nachhaltig den viel besseren Effekt.
Ja, stimmt. Vor allem auch dieses sich selber feiern für das, was man alles macht, ne? Weil das ist ja wirklich das Schöne, dass man am Ende des Tages guckt und sagt so, hey, voll gut, was ich alles ge geschafft habe, ne? Was ich alles gemacht habe. Ja.
Ja, womit man von Anfang an anfangen kann, also ich arbeite ja vor allem digital, weil es so viel ist. Aber wenn du am Anfang es analog machst mit Klebezetteln und alles mal an eine Wand hängst, hat das auf jeden Fall einen Effekt auf die Familie, weil die halt sagen, was ist das denn und so viel und oh mein Gott.
Ja.
Das heißt, also wer will, dass die Familie schon mal so ein bisschen was mitbekommt, der macht es analog.
Ja, ist tatsächlich auch eine Übung im Bindungskurs zum Mental Load, wo ich sage, schreib mal alles auf und kleb das mal an eine Wand. Und dann kommt nämlich irgendwann der Partner, die Partnerin vorbei und sagt, oh, ach so, und das meinst du mit, es ist ein Kindergeburtstag. Du meinst nicht nur, es ist ein Kindergeburtstag, steht im Terminkalender, sondern wir müssen gucken, wo findet der statt, wer besorgt das Geschenk, ne? Wer fährt das Kind dahin, muss das Kind vielleicht früher von der Kita abgeholt werden und, ne? So wirklich mal alles dazu aufzuschreiben,
Ja.
ist immer ein richtig schöner Effekt. Das Schöne ist ja, dass du ja auch Teil des Bindungskurses bist und auch da einen Workshop gibst. Das finde ich so, so schön und freut mich total. Und du hast es in dieser Runde das erste Mal gemacht und das Feedback war richtig toll danach. Was ist so das, was die Eltern erwartet im Workshop, im Bindungskurs? Was sind da noch mal so Aspekte, die du aufgreifst?
Da schauen wir vor allem, welcher Zeittyp bist du und wie kannst du mit Zeit besser umgehen. Denn wenn du einmal verstehst, wo du deine Zeit verplemperst und warum du das tust, dann kann ich dir zeigen, welche Tools dir am besten helfen. Also das kennen bestimmt auch viele. Sie hören zum Beispiel einen Podcast oder in einer Bücherei sehen sie irgendwie eine tolle Methode, lesen das und versuchen das umzusetzen und merken, irgendwie für mich passt das gar nicht so gut. Und das liegt oft daran, dass sozusagen die falsche Methode an den falschen Typen gelangt. Und deswegen gucke ich immer sehr individuell, welcher Zeittyp bist du? Und das machen wir im Bindungskurs. Und die gute Antwort ist, dass die Kopffrei-Methode auf alle Zeittypen angepasst werden kann. Deswegen ist sozusagen auch deine Kopffrei-Methode nicht zu 100% meine Kopffrei-Methode. Wir haben die gleichen Basics, aber wir passen so an, dass es sowohl für Miss Controlletti, die alles wirklich ganz genau im Detail sehen will, funktioniert, aber auch für die verträumte Fee, die so ein bisschen eher durch die Welt schwebt und die Zeit nicht so im Blick hat, dass es für alle passt.
Ja, voll schön. Vielleicht noch so abschließend, wenn man so einen Tag hat, an dem man das Gefühl hat, nichts läuft, alles läuft drunter und drüber, was ist so dein Tipp für solche Tage, dass man die doch noch irgendwie gut abschließen kann und eben mit diesem guten Gefühl rausgeht?
Also erstmal stoppen, was du tust, weil in diesen Tagen bist du nur in diesem Reaktionsmodus. So. Das heißt, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welchem Kontext du bist. Vielleicht gehst du raus in den Garten. Vielleicht schließt du dich mal 5 Minuten auf Toilette ein. Also irgendwie, du brauchst sozusagen einen körperlichen und mentalen Stopp. Und dann, nachdem du irgendwie einmal durchgeatmet hast, empfehle ich zu überlegen, okay, was brauchen wir heute, damit wir diesen Tag meistern? Ja, und das sind oft solche Dinge wie, okay, ich brauche jetzt noch ein Mittagessen und ein Abendessen und viel mehr ist meistens nicht mal. Also, weil du musst nicht die Wäsche machen und du kannst auch das Kinderturnen ausfallen lassen. Ne, so, also guck so sozusagen, was sind die Must-Haves, um durch den Tag zu kommen? Und auch so ein bisschen, was sind die Nice-to-Haves? Weil zum Beispiel, ich bin immer sehr gerne zum Kinderturnen mit meinem Kind gegangen, weil ich das, dann habe ich irgendwie andere Leute getroffen und das war irgendwie süß und hat Spaß gemacht und so. Das heißt, ich würde das Kinderturnen nicht gerne freiwillig ausfallen lassen. Ich würde da gerne hingehen. Das heißt, ich würde mir das auch nochmal überlegen, so nach dem Motto, schaffen wir es doch irgendwie ohne großen Stress dahin zu kommen. Und also dieses Überlegen, was ist denn das Must-Haves und die Nice-to-Haves und dann gucken, wie viele Sachen sind das? Es sollten unter 5 To-Dos sein, und dann sich auf die konzentrieren und alles andere stehen und liegen lassen. Und wenn du in einer Partnerschaft bist und ihr euch Dinge aufteilt, dann würde ich Hilfe rufen. Also einfach sagen, heute geht hier gerade gar nichts. Und das machen mein Mann und ich übrigens auch. Also wir haben auch so, wir teilen uns auf, wer die Jüngste ins Bett bringt. Die anderen beiden gehen allein ins Bett. Und wenn dann einer einen Tag hat, wo er irgendwie total drüber ist und nur genervt ist, dann sagt er Bescheid und sagt, kannst du heute ins Bett bringen, obwohl es nicht mein Abend ist zum Beispiel. Und dann springen wir für den anderen ein, weil wir ja ein Elternteam sind und einander unterstützen wollen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, den Partner, die Nachbarin, die Oma, deine Freundin oder wen auch immer anzurufen, mach das.
Ja, voll schön. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch nochmal so wertvoll zu sagen, okay, man ist ein Team und da geht es nicht um Aufwiegen und wer hat jetzt mehr gemacht und wer hat schon gestern irgendwie ins Bett gebracht und so, sondern wirklich zu gucken, wie geht es uns beiden gut und wer hat gerade mehr Ressourcen und Energien, ne?
Ja.
Voll schön, danke schön, liebe Caroline, dass du das hier geteilt hast und uns da mal so einen Einblick gegeben hast. Also ich von meiner Seite kann es nur empfehlen. Ich finde diese Methode richtig, richtig toll und war absolut begeistert, weil sie halt auch nicht, es ist auch nicht so, dass man denkt, oh, okay, jetzt weiß ich, wie die Methode funktioniert. Jetzt muss ich mir erst mal 3 Wochen nehmen, um das umzusetzen. Man kann direkt loslegen und es arbeitet ja für sich selber. Man muss gar nicht viel machen. Man muss nur anfangen. Ja, das ist
Genau.
schön.
Ja, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Du hast es schon gehört. Du findest den Link zu Carolins Buch unten in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du natürlich auch den Link zum Bindungskurs. Die Anmeldung startet nämlich im September schon. Es ist nicht mehr lange hin. Du weißt, wenn du auf der Interessentenliste bist, kriegst du richtig viele Boni. Unter anderem 2 Bonusmodule zum Thema Erziehungsdifferenzen und zum Unterschied von Wünschen und Bedürfnissen. Einen kompletten Workshop-Kurs zum Thema Hauen, Kratzen, Beißen und du sparst 150 € und du bekommst natürlich ganz viele Workshops, unter anderem dem von Caroline, wo sie mit dir nochmal genau guckt, okay, was für ein Zeittyp bist du überhaupt und wie kannst du all deine To-Dos, alles, was dich so einnimmt im Alltag, strukturiert angehen und bekommst nicht immer das Gefühl, dass du nur hinterherhängst, nur irgendwie versuchst, aufzuarbeiten, aufzuarbeiten, aufzuarbeiten. Auch für den Kurs ist es richtig gut, dass du da einfach merkst, okay, wann kann ich denn an dem Kurs oder wie kann ich an dem Kurs arbeiten, um dran zu bleiben? Obwohl wir es dir im Bindungskurs wirklich schon sehr, sehr einfach machen, dass du dranbleiben kannst. Also mit nur 20 bis 30 Minuten Zeiteinsatz in der Woche kannst du auf jeden Fall an den Inhalten dranbleiben. Wir legen vorher deine Fokusthemen fest, damit du genau gucken kannst, okay, was sind wirklich die wichtigen Monate, wo ich unbedingt hingucken möchte, weil sie mir am meisten Veränderung bringen. Aber ich sag's dir, ich habe immer wieder Menschen im Interview hier oder Menschen, die mir Feedback geben, die mir das schon nach kürzester Zeit geben, die auch schon nach 3 Monaten sagen, boah, Katharina, was sich bei uns alles verändert hat. Oder auch Eltern, die sagen, hey Katharina, mega, was sich bei uns verändert hat. Aber ich habe den Kurs noch nicht mal zu Ende gemacht. Ich stecke noch mittendrin. Und das richtig Gute ist ja, dass du es das auch gar nicht zu Ende machen musst, weil dir die Inhalte, also die Kursmodule, stehen dir dauerhaft zur Verfügung. Du hast das Workbook, was per Post bei dir ankommt. Das kannst du dir jederzeit anschauen und immer wieder nachholen. Plus du hast natürlich die Möglichkeit, auch den Kurs nochmal zu wiederholen für einen viel, viel günstigeren Preis. Und ich muss sagen, es ist so schön. Das letzte Mal haben 50% der Menschen den Kurs nochmal wiederholt, weil sie es so gut finden, wie sie von der Live-Begleitung profitieren und von der Community. Denn alle anderen Inhalte haben sie ja weiterhin, aber sie genießen diese Begleitung durch mich so sehr und den Austausch in der Community auch mit mir, dass sie einfach sagen, hey, das ist es mir wert, nochmal 6 Monate dran zu hängen und mich dann nochmal intensiv einfach begleiten zu lassen von Katharina. Unten findest du den Link. Ende September kannst du dich, wenn du auf der Interessentenliste stehst, schon als allererstes und mit 150 € Rabatt anmelden. Ich freue mich von Herzen, wenn du dabei bist und bin schon ganz gespannt auf die neue Gruppe. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.